Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.
Ja, moin und herzlich willkommen. Ja, ganz im Ernst, wer hätte das gedacht, dass wir zwei in diesem Jahr, oder sagen wir aber besser, so früh in diesem Jahr noch einmal zusammenkommen für eine Podcast-Folge. Wir, das sind Iris aus Hamburg und
Simone aus dem Westerwald, hallo.
Simone aus dem Westerwald und Iris Mittlach, genau. Wir sind stark behindert und wir haben die letzte Folge Ende Dezember 2023 aufgenommen. Hey, wir haben Anfang März, aber wir sind immer noch da. Wir hatten schwierige Wochen, es ist einfach keine leichte Zeit. Vielleicht könnt ihr das sehr gut nachvollziehen. Aber die Tage werden länger und ja, wir sind beide total happy, heute wieder miteinander verdrahtet zu sein über Zoom. Und weil wir uns so lange nicht auf dieser Plattform begegnet sind, Simone, einfach mal die direkte Frage an dich, wie geht's dir?
Eigentlich geht's mir gut, aber wir haben mittlerweile 20.25 Uhr. Ja, wir nehmen abends auf, denn wir pflegen und arbeiten ja beide. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen müde. Also ich bin auch froh, dass wir hier uns über Zoom sehen, aber die Zuhörer uns nur hören, weil ich sehe aus wie ein Panda-Bär. Oder, Iris? Meine Augenringe?
Das sieht man ja bei Zoom nicht so.
Ja, Concealer habe ich heute nicht verwendet. Also ich bin müde. Aber ansonsten geht's okay.
Ja, das kann ich natürlich total verstehen. Ich habe auch wieder meinen langen Produktionstag in den Knochen. Aber ich habe dir ja vorhin auch eine Nachricht geschickt. Ich habe mich einfach so gefreut auf diese Aufnahme und ich habe jetzt gerade nochmal so einen zweiten Wind bekommen. Und ja, wir machen jetzt keine lustige Frühlingsfolge, tatsächlich nicht. Wir hatten uns ein Thema vorgenommen und wir haben uns auch entschieden, dabei zu bleiben. Wir werden zum ersten Mal eine Triggerwarnung aussprechen für diese Folge, denn es geht ums Thema Angst. Und es geht natürlich um unsere Kinder. Und wir werden natürlich auch in dieser Folge über Situationen sprechen, in denen unsere Kinder fast gestorben wären. Das nur vorab. Ich selber habe, das ist jetzt glaube ich eine Woche her, 10 Tage vielleicht, ja, hatte ein Erlebnis mitten in der Nacht. Ich habe auch auf Instagram drüber geschrieben, vielleicht habt ihr das gelesen. Also Tim hatte einen epileptischen Anfall. Den letzten hatte er 2016 und ich bin davon aufgewacht. Ich habe ihn durch diesen Krampfanfall begleitet und ich wollte eigentlich mit einem ganz anderen Thema in diese Folge gehen, aber das ist einfach mein, ja, derzeit sehr präsentes Angstthema, auf das wir wahrscheinlich nachher nochmal zurückkommen. Jetzt würde ich gerne erstmal an dich übergeben, Simone, ich habe genug geredet. Wie sieht es mit dir aus? Über welche Angst würdest du gern sprechen?
Ja, ich glaube, da kann ich direkt ans Thema anknüpfen, weil Epilepsie hat bei mir auch was mit einer Angst zu tun. Also vorab, ich kann ganz viel sehen. Ich kann ganz viele Untersuchungen und Behandlungen sehen, die mit meinem Kind und an meinem Kind gemacht werden. Aber was ich nicht sehen kann, das ist ein epileptischer Anfall. Also das ist wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Na, dass man so machtlos ist und dieses Kind sieht, wie es da zuckt und die Augen dreht. Und also furchtbar. Eine meiner größten Ängste. Und ja, Jonathan hat auch Epilepsie. Und er hatte den letzten Anfall Ende 2018 und das war auch ein ganz, ganz schlimmer Anfall. Da waren wir in Aschau in der Kinderklinik, in der Kinderorthopädie. Es war nach einer Operation. Der Jonathan stand unter Stress, hatte auch einen leichten Infekt sich geholt und hat einen Krampfanfall bekommen, der über 45 Minuten gedauert hat. Und die Ärzte haben ihn da nicht rausholen können aus diesem Krampfanfall. Es kam dann Notarzt und Sanitäter und eigentlich sollte ein Helikopter kommen, der uns in die Klinik fliegt. Und dann hieß es, der kann nicht starten, weil es ist zu neblig. Und Ja, dann dachte ich, super, die lassen mein Kind jetzt sterben, weil es neblig ist, ja. Und das ist so eine Urangst, die bei mir auch durch Epilepsie ausgelöst wird, dass mein Kind stirbt. Ne? So, also es ist wahrscheinlich eine total unbegründete Angst, dass der Jonathan an Epilepsie stirbt, aber für mich ist es einfach ja, eine Angst und vielleicht dadurch begründet, dass ich das nicht ertragen kann zu sehen. Und das ist so ein Moment in unserem Leben, wo ich fürchterliche Angst hatte, dass er stirbt. Eine Urangst bei mir. Die natürlich ja auch nicht ganz unbegründet ist, denn ja, wie ja wahrscheinlich alle wissen, die zuhören, ist der Gendefekt auch lebensverkürzend. Und ja, von daher. Ich fühle dich so sehr, Iris, mit dem, was du da erlebt hast. Und ich weiß nicht, ob ich so gut hätte reagieren können wie du.
Wir waren ja auf eine Art und Weise darauf vorbereitet. Wir hatten ja auch das Notfallmedikament da und im
Was halt
Nachhinein.
auch total krass ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, 7 Jahre kein Anfall. Du hast ein nicht abgelaufenes Notfallmedikament zu Hause. Also wie krass ist das bitte? Wie viele Menschen hätten das gehabt? Also, ne?
Ja, da muss ich sagen, da
Wahnsinn.
hat natürlich die Kita immer sehr drauf geachtet. Also die haben immer schon in dem Monat Bescheid gesagt, wenn das Ablaufdatum bevorstand. Und das hat ja eine kurze Haltbarkeit. Das heißt, ich habe in dieser Zeit immer wieder Rezepte geholt und frische Medikamente mitgegeben. Das ist denen zu verdanken. Und ich wusste eigentlich auch immer, wo es ist, dadurch, dass Tim das natürlich auch auf den Busfahrten dabei haben muss. Aber trotzdem, ich meine, das ist halt ein Gespenst, so ein Monster, das hatte sich komplett verzogen. Und ich habe mich halt in so eine, ich habe mich auch sicher gefühlt. Also, das macht einfach die Zeit, ne? Das macht ja die Zeit, dass man sich sicher ist. Und es hieß immer, es kommt in der Pubertät zurück. Und wenn sich halt die Hormone verändern, jetzt ist es halt einmal passiert, aber halt auch nicht direkt danach nochmal. Das fühlt sich total komisch an und, ja, du hast es sehr gut beschrieben. Es ist die Hilflosigkeit und ich glaube, Hilflosigkeit macht Angst. Also man will ja immer was machen können, wenn man halt sieht, dem Kind geht es nicht schlecht, geht es nicht gut und es ist krank und dann fährt man ins Krankenhaus. Man kann immer irgendwie was machen und in dem Moment sitzt du da total hilflos und dein Kind kämpft so. Also es ist echt grausam, es ist ganz grausam und ganz viele Mütter erzählen ja auch. Und machen das transparent auf Instagram. Das finde ich immer wieder auch bewundernswert. Manchmal auch, in welche Worte die das packen können. Das Gefühl, was sie dabei haben. Das macht was mit einem. Krampfanfall macht was mit einem, ja.
Ja, es ist auch so ein Gefühl, also hilflos, ja, bin ich bei dir. Und auch, ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht, was Jonathan in dem Moment fühlt oder was er mitbekommt oder ob ihm was wehtut. Das ist auch noch so ein Punkt. Also ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Jonathan ins Krankenhaus müssen, weil er ja Magen-Darm oder irgendwas hat und sich ständig übergeben muss, dann kann ich ein Stück weit nachvollziehen, wie es ihm geht, weil ich das ja selber auch schon erlebt habe. Aber ich weiß nie, wie es ihm unter einem epileptischen Anfall geht, weil ich das nicht kenne. Und das macht es auch irgendwie noch mal so schwierig und macht mir Angst. Ich weiß da nicht, wie ich adäquat reagieren soll, ja, weil ich einfach das nicht kenne.
Alles daran ist so nicht einschätzbar und nicht handelbar. Also auch die Ungewissheit, wann kommt es jetzt wieder? Müssen wir wieder Medikamente nehmen? Geht das alles von vorne los? Und ehrlich gesagt, als die Säuglingsepilepsie da war, ich glaube, da war ich sowieso in so einem Zustand der Benommenheit und Überforderung. Das hat mich damals gar nicht so. Ich weiß, ich bin morgens, ich habe meine Tochter in den Hort gebracht und bin an der Garderobe total zusammengebrochen, als die Tagesmütter mich einfach nur gefragt haben, und alles gut? Und ich so, nee, Tim hat Epilepsie. Da bin ich einmal so kurz zusammengebrochen, aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Und das ist nur die Erinnerung, dass es damals nicht so schlimm war. Aber jetzt ist Tim halt 8 und geht zur Schule und ist so eine Persönlichkeit und wird dann so ausgenockt. Einfach aus dem Nichts. Ne? Wie so Blitze, die ihn durchziehen. Und das ist, ja, auf der anderen Seite, man konnte uns ja auch überhaupt nicht sagen, wie die Anfälle aussehen würden, wenn er nochmal welche bekommt. Und es gibt ja auch Formen der Epilepsie, die die still verlaufen, wo du es eigentlich nur siehst, wenn du den Kindern in die Pupillen guckst. Also das wollte ich natürlich auch nicht. Und ich bin davon wach geworden. Und ja, aber die Angst ist, muss ich doch sagen, die hat mich in den ersten Tagen danach total in der Hand gehabt und langsam komme ich wieder ein bisschen so zurück. Ich habe am nächsten Tag auch gearbeitet, ich wollte das gerne. Und eigentlich ähnliche Situation. Ich habe das dann meinem Chef erzählt, was war, weil ich auch, glaube ich, in der Frühkonferenz ein bisschen komisch war. Und dann habe ich auch nochmal richtig angefangen zu weinen. Der hat einfach mitgefühlt und zugehört. Das war ganz toll. Also es war auch schön, dass ich dann bei der Arbeit dann so einen geschützten Raum hatte und dann trotzdem weiterarbeiten konnte, obwohl ich, glaube ich, an dem Tag nicht so produktiv war. Es hat mir irgendwie Halt gegeben. Und ja, Routinen geben ja auch Halt. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Jetzt sind wir wieder so in den Routinen. Aber ich gucke schon ein bisschen mit anderen Augen auf ihn, was auch irgendwie blöd ist.
Ja, so ein Abwarten, ne? Wann kommt es beim nächsten Mal vielleicht? Das ist ja auch wieder eine Angst vor dem, was halt kommt. Also so ging es mir halt sehr lange Zeit nach dem letzten Anfall. So mittlerweile hat es aufgehört, weil es sehr lange her ist. Wenn ich natürlich dann wieder deine Geschichte höre, kommt das wieder so ein bisschen hoch, ne? Es kann auch nach 7 Jahren plötzlich wieder passieren. Ja, so die Angst vor dem Unwägbaren, ne?
Ja, und wir machen ihm gerade sein Zimmer neu und natürlich möchte er allein schlafen. Und da wollte ich gerne auch mal die Community fragen, was es eigentlich da für Hilfsmittel gibt und für Möglichkeiten. Also wer nutzt was? Ich hatte, als ich mich das letzte Mal mit dem Thema beschäftigt habe, da gab es irgendwie so in den USA am MIT entwickelt so Armbänder, die einen Anfall voraussagen und die mit dem Smartphone sich verbinden lassen, sodass man gewarnt wird selber und dann halt zum Kind gehen kann. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie inzwischen auch in Deutschland ist, ob das irgendjemand benutzt oder sind es diese Videobabyphones, die wir nie hatten. Also wie geht ihr damit um und wie monitort ihr quasi eure Kinder? Also ich tapp da im Dunkeln, aber ich weiß, ich muss mich damit befassen.
Ich glaube, das geht vielen so. Da werden wir am besten einen Instagram-Beitrag machen.
Ja. Das ist gut.
Relativ kurz nach Veröffentlichung unseres Podcasts. Und dann könnt ihr dort in die Kommentare drunter schreiben, wie ihr mit der Situation umgeht. Wer kein Instagram hat, kann ja der Iris auch eine E-Mail schreiben.
Ist ganz einfach bei mir. Ist vorname@nachname.de. iris@mitlach.de.
Ja, also bei mir ist das mit der Epilepsie natürlich aber nicht die einzige Angst, bei dir wahrscheinlich auch nicht. Wobei ich sagen muss, also die größte Angst und die alles andere überstrahlt, ist bei mir vom Tag der vermuteten Diagnose an natürlich die Angst davor, dass Jonathan stirbt. Also die Angst vor dem Tag X, weil ich einfach auch weiß, dieser Tag wird früher kommen als bei anderen, früher als ich das auch will, definitiv. Und es ist gerade am Jahresanfang irgendwie immer so. Ja, also unsere letzte Folge war ja ein Rückblick aufs Jahr 2023 und jetzt ist Anfang 2024 und jetzt gucke ich am Jahresanfang nicht zurück, sondern ich gucke immer nach vorne im Jahr und ich frage mich dann immer so, was wird dieses Jahr für mich bereithalten? Also werden wir am Ende des Jahres immer noch als Familie zusammen sein? Wird Jonathan noch da sein? Das frage ich mich zwangsläufig, ne? So alle anderen, ja, für mich ist der Jahresanfang, das ist neu und das behält so viele Möglichkeiten bereit und das ist so frisch, ne? Und der Frühling und mir macht das Angst. Also mir macht der Jahresanfang Angst, weil ich so überlege, was wird in diesem Jahr passieren? Und ja, jetzt hatten wir blöderweise dieses Jahr am Jahresanfang auch noch die Situation, dass wir eins unserer Vereinskinder beerdigen mussten. Und das war tatsächlich auch ein Kind, das wie Jonathan MOPD1 hatte und das nur 2,5 Jahre alt werden durfte. Und das kam mir natürlich jetzt in dieser, ja, in diesem gedanklichen Karussell, in dem ich bin, kam mir das nicht gelegen. Ja, also es kommt nie gelegen, ein Vereinskind zu beerdigen. Aber jetzt in der Situation hat mich das doppelt runtergezogen. Und ja, es ist einfach furchtbar, sich dann aus dieser Spirale da wieder rauszuarbeiten.
Ja, danke für deine Ehrlichkeit, weil ich denke halt immer, du kneifst ja nicht die Augen davor zu. Es ist ja nicht so, dass du da irgendwie vorflüchtest. Also du hast ja sogar einen Verein gegründet und du begleitest diese Kinder und du weißt das und du stellst dich dem. Aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass man davor keine Angst hat.
Nee, und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob die Vereinsarbeit den Umgang mit dem bevorstehenden Tod des eigenen Kindes einfacher macht oder schwerer. Ich weiß es nicht, weil man sieht halt auch, wie die Familien leiden. Und man sieht, was das mit den Familien macht. Und bei einigen Familien, wenn die es sich wünschen, und so war es jetzt bei dieser Familie, dann gehen wir auch den letzten Weg mit der Familie zusammen. Das heißt, wir waren bei der Beerdigung dabei und wir haben die Familie und das Kind halt zum Grab begleitet. Und ich weiß nicht, ob es es einfacher macht, weil man steht dann da und man sieht sich quasi schon selbst in der Zukunft, in der gleichen Situation. Und das macht unfassbare Angst. Also ich habe in meinem Leben ja schon viel erlebt und ich habe auch viele Verluste schon hinnehmen müssen. Aber die Situation, dass man weiß, dass das eigene Kind eine verkürzte Lebenserwartung hat, das ist eine Hausnummer, das lässt sich kaum in Worte fassen. Das ist wirklich richtig schlimm. Also das überstrahlt alles andere. Das nimmt mir teilweise die Luft zu atmen und das nimmt mir auch an manchen Tagen die Lebensfreude. Das ist wirklich so.
Warst du eigentlich immer schon ein Mensch, der eher zu Ängsten geneigt hat oder bist du so eher angstbefreit durchs Leben gegangen? Das finde ich auch immer ganz interessant, wenn man über Ängste spricht.
Also ich sag mal, Ängste, glaube ich, hatte ich schon immer. Es ist auch so, dass meine Mutter ja recht früh gestorben ist. Also ich war ja noch ein Kind, als meine Mutter gestorben ist. Das hat ja auch was mit mir gemacht.
Oh, okay.
Das schürt ja auch Ängste, ne? Wenn man halt
Klar.
die Mutter verliert. Aber diese Ängste haben zumindest nie die Überhand in meinem Leben genommen oder über mich. Also die haben nie über mich geherrscht. So. Und ich glaube, das tut diese Angst um Jonathan heute auch nicht. Ich bin ja trotzdem kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt. Ich habe auch keine Depressionen oder so dadurch entwickelt. Aber es gibt halt Tage, an denen die Angst einfach mehr präsent ist. Da ist sie immer und an manchen Tagen ist sie präsenter. Aber ich glaube so richtig, ja, also dass ich Angst in meinem Leben Übermacht gewinnen lasse, da bin ich nicht der Typ für. Da versuche ich doch eher immer das Positive zu sehen oder das Gute in einer Situation. Weil ich einfach glaube, und das glaube ich schon immer, wir haben keinen Einfluss auf unser Schicksal in dem Sinne. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir damit umgehen. Und ich kann eben das Schicksal mich kaputt machen lassen oder ich kann gucken, wie ich mit dem Schicksal umgehe, um da einigermaßen unbeschadet rauszukommen.
Ich werde auf diese Stelle unseres Gesprächs ganz am Ende nochmal zurückkommen, wenn es um unsere Buchempfehlung geht, die das schon mal als kleiner Teaser, weil das hat ganz viel, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber ganz viel mit dem Buch zu tun, was ich gerne in unsere inklusive Stöberkiste legen möchte.
Was hast du denn noch für Ängste außer der jetzt vor der Epilepsie? Oder welche Ängste hast du vielleicht seit Tims Geburt schon überwunden? Und wenn ja, wie?
Sehr gute Frage. Also ich glaube, dass direkt nach der Geburt diese große Angst war, dass ich das nicht schaffe. Wie soll man das schaffen? Ich weiß, dass ich einmal in der Küche stand und richtig verzweifelt war und zu Thomas sagte so, ich wollte kein Sorgenkind. Und das habe ich ernst gemeint. Ich wollte das alles so nicht und ich habe Angst gehabt. Ich weiß noch, wir haben damals nördlich der Elbe gewohnt und direkt neben einer Schule, also quasi das Pendant zu der Schule, wo Tim jetzt ist, südlich der Elbe, ne, für Kinder mit Körperbehinderung. Und da war Einschulung und ich bin mit dem Auto an den, mit dem Auto an den Familien vorbeigefahren, die mit ihren Kindern und Schultüten da auf dem Weg zur Schule waren, total stolz und die Kinder alle im Rollstuhl. Und ich hab nur Angst gehabt. Und diese Angst habe ich, glaube ich, hinter mir gelassen. Das ist dieser alte Satz, dass da wächst man rein. Vielleicht war es das. Vielleicht ist irgendwas anderes mit mir passiert, aber die Angst habe ich nicht mehr, dass ich das nicht schaffe. Höchstens, dass ich ihn irgendwann nicht mehr tragen kann. Das ist natürlich Teil unseres Lebens und da muss ich aber auch sagen, dass Tim sich natürlich auch weiterentwickeln wird und natürlich wir, also die Hilfsmittel werden sich weiterentwickeln. Weiß ich gar nicht, vielleicht lasse ich das auch irgendwann hinter mir. Tatsächlich, was mich in den letzten Wochen sehr stark bewegt hat, spätestens seit diesem legendären Treffen der Rechtsradikalen in Potsdam, was Potsdam? Ist dieses Erstarken der Rechten und was das bedeutet für unsere Kinder und ja, wie die Wahlen ausgehen werden in diesem Jahr und weil diese Menschen ganz offen sind damit, was mit unseren Kindern geschehen soll. Und das hat mich doch echt in den letzten Monaten öfter mal aufwachen lassen nachts. Das ist was, was mir so ein, das macht mir so ein ungutes Gefühl. Das ist jetzt vielleicht keine konkrete Angst, aber das ist so ein mulmiges Gefühl, was in mir hochsteigt, wo ich denke, Scheiße, und dann in diesem Land. Und wo sollen wir eigentlich hin? Und finden wir den richtigen Moment? Kennst du das oder ist das total
Ja,
abwegig?
ich kenne das sehr gut. Also erstens mal geht es mir in den letzten Wochen auch verstärkt so wie dir. Und zweitens mal ist das eine Angst, die ich tatsächlich auch schon mehrere Jahre habe. Denn wir, das habe ich auch schon öfter auf unserem Instagram-Kanal gesagt, wohnen nicht weit entfernt von Hadamar. Und da war im Dritten Reich eine Tötungsanstalt. Im Zuge der T4-Aktion hieß das, glaube ich, damals, wurden dort Menschen nach Hadamar gebracht. Also es war kein Konzentrationslager, sondern eine reine Tötungsanstalt, wo Menschen hingebracht wurden, um eben hier in Hadamar vergast zu werden. Und hier wurden keine Juden vergast, sondern Menschen mit Behinderung, und zwar auch Kinder. Annähernd 14.500 Menschen in der ganzen Zeit. Und das ist ein Teil der lokalen Geschichte, mit dem man natürlich konfrontiert wird, wenn man hier wohnt, und mit dem man erst recht konfrontiert wird, wenn man hier wohnt und ein Kind mit Behinderung hat.
Krass.
Und tatsächlich ist es so, dass wir auch seit Jonathans Geburt hier in der Region schon häufiger mal rechtsradikalen Anfeindungen ausgesetzt waren. Die Menschen, die das damals eben ja durchgeführt haben in Hadamar, sind über die Generationen wahrscheinlich auch irgendwie hier geblieben. Ja, so bitter das ist. Also wir waren hier schon öfter mal Anfeindungen ausgesetzt, und von daher ist das eine Angst, die ich schon länger habe. Angst davor, dass sich das, was im Dritten Reich passiert ist, wiederholen könnte. Und ja, die Angst wird in den letzten Wochen definitiv stärker.
Ja, auch was ja davor in den 30er Jahren passiert ist, also diese, es hat ja alles so, Ich habe Sebastian Haffner gelesen, der hat ja relativ genau beschrieben, wie das alles angefangen hat und mit welchen kleinen Szenen auch auf der Straße, ne, dass Leute einfach eingeschüchtert wurden durch körperliche Gewalt. Und ich sehe halt Tim, der vielleicht dann irgendwann im Rollator oder so unterwegs ist und umgeschubst wird, der kommt nicht mehr alleine hoch. Also es sind so Situationen, wo ich mein Kind als total hilflos sehe und so ein Mob irgendwie da ist und das macht ganz viel mit mir. Ich finde das so furchtbar. Kommen mir echt jetzt die Tränen, weil ja, wie sollen wir unsere Kinder schützen vor sowas? Du kannst sie nicht schützen. Das ist so fies und ich war auf keiner einzigen Demo bisher. Also entweder die Kinder waren krank oder ich war krank, aber ich werde auf irgendeine demnächst gehen, wenn wir alle wieder fit sind und weil mir das so gut getan hat, diese Menschenmassen zu sehen, ob es in Hamburg war oder ich weiß nicht wo, weil die natürlich mir auch das Gefühl gegeben haben, dass sie da ein Auge drauf haben.
Dass sie für uns einstehen auch.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, weil generell ist diese Entwicklung in der Politik natürlich, es ist dasselbe Gefühl von Macht und Hilflosigkeit, das wir auch haben, wenn unsere Kinder einen epileptischen Anfall haben. Vielleicht ist es genau das, was uns pflegenden Eltern so viel Angst macht, hilflos zu sein, machtlos zu sein, die Situation nicht im Griff zu haben. Und vielleicht ist es auch was, mit dem wir häufiger konfrontiert werden als Eltern von gesunden Kindern. Ja, vielleicht ist es genau der Punkt. Ja, also mir macht diese Situation auch wahnsinnige Angst und ich hoffe, dass wir am Jahresende ja hier in Deutschland stehen und eine gute, menschenwürdige Regierung haben.
Ja, also ich meine, in den USA ist es ja einfach passiert. So. Und damit hat auch keiner gerechnet. Und klar, es ist ein anderes Wahlsystem und aber meine Schwester lebt ja in den USA und die war nachhaltig schockiert. Übrigens, wir schaffen doch wieder noch einen Bogen. Tim hatte seinen letzten epileptischen Anfall in der Nacht, in der Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Und ab dann nicht mehr. Und für mich war klar, das ist jetzt ein Kampf Donald Trump gegen Tim. Wer hält länger durch? Und als es dann vorbei war, na, hatte Tim gewonnen. Na gut, das ist. Wir werden gucken, wie der Kampf weitergeht zwischen den beiden. Das war aber krass damals. Wir waren im Kinderkrankenhaus und die Neurologin kam aufs Zimmer und wir haben nicht über Tim gesprochen und wie geht's dem Kind oder so. Wir haben halt über diese Wahl gesprochen. Es ist ja wirklich eine Wahl, die Welt dann auch verändert hat. Also
ja,
ist ja nicht mehr dieselbe seitdem.
Ja, was mir auch noch Angst gemacht hat und was ich aber über die Zeit hinter mir lassen konnte, das war halt diese Prognosen, die Ärzte uns nach der Geburt gestellt haben. Ne? Also nach der Geburt, relativ zeitnah danach, wurde der Kopf von Jonathan angeguckt und man hat diese ganzen Hirnfehlbildungen gesehen, ohne zu wissen, welche Diagnose er hat. Aber die Hirnfehlbildungen waren da und die Prognosen der Ärzte waren dann eben so, er wird niemals alleine sitzen, er wird nie krabbeln, er wird nie laufen, er wird nie vom Löffel essen. Er wird vielleicht auch gar keine Gefühle zeigen können, so, also ganz, ganz bittere Prognosen. Und das hat mir so richtig Angst gemacht. Also wie du es eben beschrieben hast, ne, so völlige Verzweiflung. Ich kann nicht mit einem Kind umgehen, das so ein schwerer Pflegefall ist, das nichts kann. Und das schaffe ich nicht und das will ich auch nicht. Das waren so meine Gedanken, meine Ängste. Meine Ängste damals waren so schlimm. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal irgendwann erzählt, dass ich ihn am Anfang tatsächlich zur Adoption freigeben wollte, weil meine Angst, das nicht zu schaffen, so, so groß war, ja, dass ich einfach dachte, ich kann damit nicht umgehen. Und das habe ich ja komplett hinter mir gelassen. Ne? Das hat, also da stimmt der Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, weil ich natürlich über die Jahre gesehen habe, dass die Prognosen der Ärzte falsch waren und dass ich eben gesehen habe, wie viel in dem kleinen Kerlchen doch drinsteckt und was er kann und dass er sehr wohl am Leben teilnimmt. Das hat es mir ja leichter gemacht. Also diese Ängste habe ich hinter mir gelassen. Aber welche Ängste ich von Anfang an habe und die ich noch nicht hinter mir lassen konnte, das waren zum Beispiel Ängste vor der finanziellen Situation.
Okay.
Also ich gehe ja nicht mehr arbeiten und es war auch relativ früh ja klar, dass ich, also es war relativ früh klar, dass einer von uns nicht mehr wird arbeiten gehen können. So, und natürlich guckt man dann hin, ja, wer von uns verdient denn mehr? Und obwohl wir beide Führungskräfte waren und Verantwortung hatten, hat aber trotzdem mein Mann mehr verdient. Und da habe ich gerade letztens im Beitrag drüber geschrieben, über diese soziale Ungerechtigkeit, die wir immer noch haben, weil Frauen, die einen Job machen, der annähernd gleich ist mit dem Job, den ein Mann macht, die kriegen ja trotzdem weniger Geld. Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Und gut, das führt jetzt hier zu weit. Das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast, den wir dazu mal aufnehmen könnten. Aber,
kommt auf die Liste, definitiv.
Ja. Naja, aber schlussendlich war das der Grund, warum es dann hieß, okay, ich gebe meinen Job auf. Und ja, dann hatte ich erstmal Angst, ob wir das überhaupt alles mit einem Gehalt schaffen, mit Haus und Kredit und allem und so oder nicht. Und dann kamen die nächsten Ängste. Ja, was passiert denn dann aber mit mir im Alter? Oder was passiert mit mir, wenn mein Mann, Gott bewahre, dass es passiert, aber vielleicht einen Unfall hat und stirbt und kein Geld mehr mit nach Hause bringt, was passiert dann mit mir? Diese Angst, finanziell eben nicht abgesichert zu sein, die ist einfach von Anfang an da und die verschwindet auch nicht, weil an der Situation sich ja nichts ändert. Na, und dann im Hinterkopf, ja, steuert man jetzt auf die Altersarmut auch zu als pflegende Mutter? Das hatten wir ja auch schon mal das Thema hier und das bleibt. Also da gibt es ja auch nichts, was man irgendwie sagen oder machen kann, damit diese Angst verschwindet. Weil diese Angst ist real. Und ja, auch das muss man irgendwie jeden Tag so mit sich rumschleppen, ne?
Wie ist das im Alltäglichen, wenn du jetzt, du bist ja viel mit Jonathan auch wieder jetzt zusammen, also gibt es einfach Alltagssituationen? Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Tim verschluckt sich und jetzt könnte er mir ersticken oder so. Das sind so ganz spontane Ängste, die aber echt groß werden können. Ich bin da immer wieder baff, wie die mich sofort wieder so in der Hand haben. Hast du solche Situationen auch?
Ja. Gerade im Moment ist es richtig schlimm. Also ja, gerade heute habe ich bei Instagram ein Video in der Story gepostet, weil der junge Mann heute zum ersten Mal gestanden hat, ohne sich anzulehnen. Also er stand nicht frei, sondern er hat sich mit der Hand festgehalten, abgestützt, aber er hat sich nicht mit dem Bauch angelehnt und das war zum allerersten Mal. Und das war ein absoluter Moment zum Stolzsein, aber er kommt aus diesen Situationen raus, indem er sich einfach rückwärts fallen lässt. Egal, wo er ist und egal, was hinter ihm ist. Er hat kein Bewusstsein für Gefahren, kein Bewusstsein dafür, dass er sich wehtun könnte. Und seit ein paar Wochen klettert er auch überall hoch. Ich habe das noch nicht gefilmt, weil ich in den Situationen einfach nicht filmen kann. Ich muss dann zum Kind, ans Kind und ich muss aufpassen. Ich kann da nicht nur mein Handy in die Hand nehmen, um das irgendwie festzuhalten. Aber er klettert im Moment überall hoch. Auf Stühle, auf die Heizung. Er versucht auf dem Regal hochzuklettern, auf den Regalbrettern. Und egal wo er ist, er lässt sich rückwärts fallen. Und ich habe einfach im Alltag die wahnsinnige Angst, dass ich mal eine oder zwei Sekunden nicht gut genug aufpasse und er eben irgendwo richtig derbe hinklatscht und sich am Kopf verletzt oder, weiß ich nicht, ohnmächtig wird, sich was bricht, eine Platzwunde hat. 1000 Szenarien, wie sich ein Kind halt dann verletzen kann.
Ja.
Das ist richtig schlimm und da bin ich den ganzen Tag im Moment unter Strom und ständig die Augen am Kind. Also ich nehme ihn aktuell sogar mit, wenn ich auf Toilette muss und mache dann die Tür zu, dass er auch wirklich mit dann im Badezimmer bleiben muss und nicht weg kann. Keine freie Minute den ganzen Tag aus Angst, dass er sich verletzen könnte.
Das ist hart.
Wahrscheinlich auch eine reale Angst. Also
ja, klar.
Aber,
Aber das ist es ja auch so ein bisschen. Also unsere Kinder entwickeln sich weiter und wagen Dinge, über die wir uns freuen sollten. Aber natürlich sehen wir ja die Gefahren. Ja, und wenn Tims große Schwester hier sagt, ich will mit Tim auf den Spielplatz und wir wollen jetzt mal zusammen los, sollte ich mich mega freuen. Und was mache ich die ganze Zeit? Ich habe Angst. Ich habe vor meinem inneren Auge Bilder, wie Tim mit dem Rolli vornüber knallt oder am besten jetzt nur einen epileptischen Anfall auf der Schaukel bekommt und ich habe keine ruhige Minute. Und dann frage ich mich immer so, also ist es dir lieber, dass dein Sohn jetzt die ganze Zeit hier zu Hause in der Küche sitzt, am Handy oder was? Ne? Jetzt geht er mal raus und erlebt was, das wünschst du dir doch so sehr. Aber gut, geht's mir nicht. Da muss ich mich echt auch ein bisschen in den Griff kriegen, wirklich, weil so kann es ja nicht weitergehen.
Ja, das ist bei mir ähnlich. Einerseits ist da diese Freude, dass Jonathan überhaupt die motorischen Fähigkeiten hat, irgendwo hochzuklettern. Ja, weil, also laut Prognosen der Ärzte sollte er das ja gar nicht können. Da ist natürlich einerseits die Freude, auch die Freude, dass die jahrelange Physiotherapie offensichtlich ja auch was bringt. Und andererseits so, oh Gott, kannst du nicht bitte einfach wieder wie früher unter deinem Spielbogen liegen und dich am besten gar nicht bewegen können, weil das war viel unbeängstigender für mich. So, ne? Ja, und wie hat heute eine Mama bei Instagram an mich geschrieben? Nein, wir sind keine Helikoptermütter. Wir haben mit, wie hat sie geschrieben? Wir haben zu Recht Angst um unsere Kinder. Und das fand ich eine richtig, richtig coole Aussage. Ja, Shoutout an dich, falls du zuhörst. Du hast vollkommen recht. Wir sind keine Helikoptermütter. Bei unseren Kindern ist einfach die Situation eine komplett andere. Und vielleicht müssten wir auch ein Stück weit Angst haben, um die ein oder andere Situation deeskalieren zu können. Aber es geht natürlich auch dann auf Kosten unserer Psyche und unserer Nerven, ne? Weil, also ich zum Beispiel habe den ganzen Tag das Gefühl, ich bin hochgefahren. Ich komme nicht runter. Ja, also ich habe den ganzen Tag das Gefühl, ich bin auf Adrenalin und ich komme nicht runter.
Naja, aber so wird es auch sein, damit du die ganze Zeit diese Aufmerksamkeit hältst.
Aber auf Dauer kann das halt nicht gesund sein, ne?
Nein, das ist nicht gesund.
Und dann habe ich mir als Fazit notiert, weil wenn ich so auf die Uhr gucke, sollten wir vielleicht auch langsam mal zum Schluss kommen.
Nick.
Du nickst ganz euphorisch. Also ich hatte mir als Fazit auch noch notiert, dass mit Sicherheit für uns pflegende Eltern eine Therapie an der einen oder anderen Stelle sehr sinnvoll und wichtig wäre, um mit der Angst besser umgehen zu können. Aber neben der Tatsache, dass wir ja seit Corona sowieso einen Therapeutenengpass in Deutschland haben und es gar nicht mal so einfach ist, überhaupt jemanden zu finden, mangelt es uns auch noch an Zeit, um uns selber zu kümmern. Und das sollte man halt dann auch mit in die Waagschale werfen. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der ganz vielen pflegenden Eltern Angst macht, weil uns ist sehr wohl bewusst, dass wir unsere Gesundheit vernachlässigen und dass wir uns nicht richtig um uns selber kümmern, was schlecht ist. Denn wenn es uns nachher zu schlecht geht, um die Pflege zu übernehmen, dann gibt es ja auch niemand anderen, der die Pflege übernimmt.
Ja, und dann werden wir Geld kosten. Viel mehr, als wenn man jetzt auf uns besser aufgepasst hätte.
Ja, aber ich meine, das ist auch ein Punkt, der Angst macht, ne?
Total.
Also weil man ja weiß, dass man in diesem Teufelskreis drin ist und keine Zeit hat, sich zu kümmern. Also,
ich habe total Angst vor schweren Folgeerkrankungen. Habe ich wirklich. Ich habe eine scheiß Angst vor Routineuntersuchungen entwickelt, weil ich Angst habe, dass bei mir irgendwas entdeckt wird. Absolut, das ist nochmal eine der wichtigsten Ängste, die du überhaupt da ansprichst. Ja, diese Angst auszufallen, diese Angst, frühzeitig zu erkranken. Weiß ich nicht, irgendwas zu entwickeln oder dass mein Rücken, ja, großes Thema und so, ne? Aber dass wir halt einfach, ja, dass wir halt früher krank werden, selber Pflegefälle werden, weil wir einfach nur reingegeben haben. Oh, wie positiv.
Ja, wir enden total positiv mit dieser Folge.
Schön, oder?
So, wer hätte das gedacht bei dem Thema?
Ich hätte da was, wie wir rauskommen.
Ich hoffe, was Positives.
Ja. Was mir immer wieder echt hilft, und das ist jetzt, kennen wahrscheinlich viele und haben es auch schon im Bücherschrank stehen, aber bei mir liegt es auf dem Nachttisch und ganz oft abends blätter ich da drin, weil das auch einfach so ein kleines Büchlein ist, was man nicht von A bis Z durchlesen muss, sondern auch mal zwischendurch reingucken kann. Das ist von Samuel Koch Schwerelos, wie das Leben leichter wird. Das hat so viele schöne Anregungen, Zeichnungen, Gedanken, Mutmacher. Ich kann es nur empfehlen, es geht wirklich zu Herzen. Ich mag ja auch seinen Stil und seinen Tonfall so gerne. Sollte damals ja eine Tour werden, die leider nicht stattgefunden hat. Ich glaube, da waren nur ein, zwei Shows oder so. Ich wäre hingegangen. Ja, das ist meine absolute Empfehlung. Das ist, holt mich doch manchmal so ein bisschen raus, so vorm Einschlafen, aus diesen finsteren Gedanken. Hast du das Buch schon, Simone?
Nein, nein. Aber ich habe gerade gedacht, ich weiß, was ich mir als nächstes kaufe.
Ja, gibt es bestimmt auch in den Büchereien, dass man mal reinlesen kann, ob das was für einen ist. Und ja. Sowieso finde ich, Lesen hilft immer, ne? Und so ein bisschen so.
Ja, Iris, es war ein schweres Thema heute, aber es war eine schöne Aufnahme mit dir.
Ich fand auch.
Und dann hoffe ich, dass wir jetzt beide schwerelos ins Bett schweben.
Werde mich sehr bemühen. Und merke auch wieder, es hilft einfach drüber zu reden, wenn man dann nicht allein ist mit seinen Ängsten. Das ist eigentlich wirklich ganz wichtig.
Das stimmt. Das ist auch eine Aussage, die ich immer wieder in der Community der pflegenden Eltern bei Instagram höre, wo dann Menschen sagen, es hilft mir schon, alleine drüber zu reden,
Ja.
wenn ich weiß, dann ich werde verstanden, dann ist mir schon eine große Last genommen. Also ja, vielleicht hat dem einen oder anderen dann unser Podcast heute geholfen, weil er gemerkt hat, wir verstehen eure Ängste da draußen, wir haben dieselben Ängste oder ähnliche Ängste. Das wäre schön. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare bei Instagram schreiben, ja, ob es euch geholfen hat, was ihr für Ängste habt, ob ihr uns zustimmt oder nicht. Wir sind gespannt.
Sehr gespannt. Vielen Dank.
Ja, damit sagst du mal Tschüss nach Hamburg. Tschüss, Iris.
Tschüss in den Westerwald. Schlaf schön.
Du auch.
Mach's gut. Tschüss.
Und bis ganz bald. Tschüss.
Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.